Herzlich willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von kat.ch. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rauchzeichen, das Interview. Jetzt mit Raphael Rauch.
Ich sitze hier in Zürich zusammen mit Walter Kirschläger, Professor Emeritus für Neues Testament. Und wir haben jetzt eines der schönsten Texte der Bibel, das Weihnachtsevangelium, das Evangelium vom Heiligen Abend. Walter Kirschläger, ist es wirklich eines der schönsten Texte oder ist das eine triviale Sicht auf die Bibel und es ist einfach nur eines der bekanntesten Texte?
Ich glaube, es ist beides. Es ist sicher einer der schönsten Texte und es ist auch einer der bekanntesten. Die Geburtserzählung Jesu in der Fassung des Lukas-Evangeliums prägt unser Weihnachtsfest seit Menschengedenken, wahrscheinlich seit dem 16. Jahrhundert mindestens. Es ist eine sehr persönliche Erzählung, auch eine sehr feierliche. Da kommen Engel vor und ein Engelchor und so weiter. Geprägt ist dieses Evangelium natürlich zunächst mal von der Geburt Jesu und dann von der Reaktion. Und diese Reaktion darauf wird in zwei Schritten dargestellt. Es ist die Reaktion der himmlischen Herrscher, also der Engelwelt, wenn Sie so wollen, und dann als weiteres der Hirten. In der früheren Leseordnung hat man diese Reaktion der Hirten in einem eigenen Gottesdienst am Weihnachtsmorgen, also früh am Morgen, die Frühmesse, also verkündet, es wäre sinnvoll, wenn man das Weihnachtsevangelium in Mitternacht, in der Christmette, nicht mit dem Gloria abschließen würde, also mit dem Engellobpreis, sondern die Erzählung bis zum Schluss, also bis einschließlich der Reaktion der Hirten lesen könnte. Dann hätten wir sozusagen die lukanische Sicht auf das Weihnachtsgeschehen komplett beisammen.
Oder auf gut Deutsch eine fertige oder eine runde Sache und nicht so eine unterbrochene Sache.
Ja.
Wenn wir uns mal den Anfang der Geschichte anschauen, das ist dieses berühmte Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis, also eine sehr, heute wird man wahrscheinlich sagen, eine sehr koloniale Sicht, quasi was Rom ist, ist die ganze Welt, also ein bisschen beschränkt, wie man halt damals war. Wir haben den Statthalter von Syrien, warum eigentlich Syrien?
Weil Syrien eine römische Provinz war und Judäa war ein besetztes Gebiet und hatte also einen, dem Prokurator in Syrien, dem Statthalter in Syrien, beigeordnet oder untergeordnete Stellung.
Mhm. Ja. Und dann gibt es natürlich das magische Wort Bethlehem, was so übersetzt heißt Haus des Brotes. Warum ausgerechnet das Haus des Brotes? Was bedeutet Haus des Brotes?
Das hat eigentlich in dem Zusammenhang keine besondere Bedeutung, sondern es ist der alte Name der Königsstadt von David, die Bethel, zuerst Bethel und dann Bethlehem geheißen hat. Es gibt ja zwei Lesarten, die einen, die sagen, das wurde hier in den Text hineingenommen, aber es besteht nun mal eine alte Tradition, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Lukas versucht mit dieser ganzen Steuerlistengeschichte das zu begründen, aber auch im Matthäus-Evangelium steht am Beginn des zweiten Kapitels eher als eine selbstverständliche Notiz, als Jesus zur Zeit des Herodes in Bethlehem geboren wurde. Das heißt, wir haben zwei voneinander unabhängige Überlieferungen dieses Namens. Es gibt eine Reihe von Bibelwissenschaftlern, die sagen, Jesus ist in Nazareth geboren, aber ich sehe dafür eigentlich keinen Grund. Es zeigt sich hier aber natürlich ein grundsätzliches Problem der Bibelauslegung. Wenn ich also eine Geburtserzählung habe oder eine Erzählung von einem Geschehen und dazu einen bestimmten Ort, wie hier Bethlehem, dann kann ich diese zwei Aussagen in zweifacher Weise miteinander zusammenbringen. Entweder ich sage, hier ist eine alte Überlieferung, vermutlich eine geschichtliche, dass dieses Jesuskind in Bethlehem geboren wurde. Und ich lese das mit der entsprechenden Bedeutung, die es hat in der jüdischen Tradition, da können wir noch darauf zu sprechen kommen. Oder ich sage, der Verfasser hatte also eine bestimmte Vorstellung von dieser Geburt und er verknüpft sie ganz bewusst aus freien Stücken ohne weitere Begründung mit einem bestimmten symbolträchtigen Ort. Ich tendiere eher dazu. Ich sage, der Ort ist das Ältere und dieser Ort wird gedeutet, nicht die Idee des Verfassers ist da und der Verfasser sucht sich dafür einen Ort. Aber das ist eine kontroverse Frage.
Das habe ich noch nicht verstanden, das war mir jetzt zu schnell. Also Sie glauben nicht, dass Lukas gedacht hat, wenn Gottes Sohn auf die Welt kommt, dann muss das quasi im King David Hotel, wird man heute sagen, ja, im schönsten Platz am Ort sein, sondern es muss da sein, wo David auf die Welt kam. Aber Sie denken, so hat Lukas nicht gedacht.
Nein,
sondern
Lukas hat gedacht, Lukas hatte aus Gründen wie immer eine ältere Tradition vor sich. Es haben ja alle Verfasser Traditionen, Überlieferungen, mündliche Überlieferungen vor sich. Und er greift diese Überlieferung auf, genauso, es ist die gleiche wie im Matthäus-Evangelium, das darf man nicht übersehen. Also zwei unabhängige Quellen voneinander und die besagt, Jesus ist in Bethlehem geboren. Matthäus begründet es nicht und Lukas begründet es hier mit der Steuerlistengeschichte. Und das scheint für mich also prinzipiell wahrscheinlicher, also auch deshalb, weil wir aus der Erzählforschung wissen, dass Namen und Orte, also Personennamen, Ortsnamen, immer auf einen historischen Hintergrund hinweisen oder sehr oft auf einen historischen Hintergrund hinweisen. Ortsnamen und Personennamen werden nicht erfunden. Die sind da und die werden dann gedeutet.
Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Also warum, also nach Ihrer Argumentation müsste ja auch Jesus eher in Ramallah auf der Welt kommen, einen quasi völlig unbedeutendem Ort, das ist doch kein Zufall, dass es Bethlehem ist. Das ist doch schon quasi David pur.
Ja, warum es Bethlehem ist, weiß ich nicht. Ich kann natürlich dann sagen, ja freilich, da zeigt sich, es ist David pur. Und da würde ich sagen, ja warum nicht? Kann ja sein. Ich würde es nicht ausschließen. Ich muss nicht unbedingt deswegen als eine Konstruktion vornehmen. Lukas verwendet diesen Namen nämlich noch zu, verwendet die gesamte Geschichte nämlich noch zu etwas anderem. Sie haben also den römischen Statthalter erwähnt, also eine gewaltige Einleitung, nicht? Kaiser Augustus, nicht? Quirinius war Statthalter in Syrien, nicht? Da begegnet mir die gesamte, also politische Macht und Größe des römischen Reiches. Es ist nicht das einzige Mal, dass Lukas das tut. Im dritten Kapitel seines Evangeliums leitet er das Auftreten Johannes des Täufers mit einer vierfachen Bezugssetzung zum politischen System ein. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Augustus. Pontius Pilatus war Statthalter in Judäa, Herodes war Vierfürst in Galiläa, Philippus war Vierfürst in Trachonitis und im Gebiet jenseits des Jordans, da geschah das Wort Gottes an des Zacharias Sohn Johannes in der Wüste. Das ist ja keine Datierung, sondern das heißt ja etwas. Und die Antwort oder die Deutung, was das heißt, diese starke Bezugssetzung zur politischen Welt, die lesen wir in der Apostelgeschichte. Dort sagt Paulus, beim Verhör gegenüber Festus, dem römischen Statthalter, das alles, nämlich die gesamte Jesusgeschichte, das alles ist ja nicht in irgendeinem Winkel geschehen. Apostelgeschichte 26, 26. Das alles ist nicht in einem Winkel geschehen. Bezogen auf unseren Text heißt das, ich werde euch jetzt etwas über die Geburt dieses Kindes Jesus erzählen. Hört mal. Das ist nicht nebensächlich in irgendeinem Kaff, in irgendeinem Nest, sondern das steht in Beziehung zur großen Welt. Das ist die Weltbühne, die Lukas hier aufmacht. Und das ist sein Anliegen. Und deswegen lässt er da den Kaiser aufmarschieren und Quirinius, den Statthalter von Syrien. Und das passt nicht so ganz in der zeitlichen Abfolge zusammen, aber das ist gleich. Da hat er mal die politische Welt und jetzt kommt sozusagen die jüdische Welt, die gesamte Bedeutung der jüdischen Welt. Lukas ist ja ein Heidenchrist, das heißt, er stammt nicht aus dem Judentum, er hat aber viel angelernt aus dem Judentum.
Das muss ich auch noch kurz erklären. Also man kann sich ja nicht vorstellen, dass damals jemand konfessionslos aufgewachsen ist.
Lukas war ganz einfach das, was die Juden einen Heiden nennen. Also irgendeinen, der Zeus verehrt hat oder ich weiß nicht was. Irgend so hatte die hellenistische, die griechische Götterwelt. Und ist also, hat sich zum Christentum bekehrt. Und hat sich nun die Aufgabe gestellt, er schreibt es in seinem Vorwort, diese Jesus-Geschichte nochmals aufzuschreiben. Markus hat das ja vor ihm getan. Und wahrscheinlich vielleicht auch andere, die wir nicht mehr haben, das wissen wir nicht. Und er schreibt diese Geschichte nochmals, und zwar mit der schriftstellerischen Kunst eines hochgebildeten hellenistischen, also griechischen, einer griechischen Person. Aber er kennt das Judentum nur von dem, was er eben da gelernt hat, gehört hat, gelesen hat, aber er ist nicht in der jüdischen Tradition aufgewachsen. Und jetzt natürlich, das weiß er, Bethlehem, das ist die Stadt Davids, das kann ich ja immer in der jüdischen Bibel nachlesen, in den Sammelbüchern, Bethlehem und Nazareth ist ein kleiner Ort. Und daher passiert das Ganze nicht in Nazareth, sondern jetzt muss also Josef mit seiner angetrauten Frau, nicht, geht jetzt von Nazareth in Galiläa, beachten Sie wieder den Parallelismus, von Nazareth in Galiläa nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Er muss nicht, und zwar begründet, weil seine Leser ja das auch nicht so wissen und die Leserinnen, nicht, weil er aus dem Haus, dem Geschlecht Davids war. Aha, jetzt habe ich zwei Aussagen gemacht. Also Jesus ist schon von seiner Abstammung her, also ein aus dem Geschlecht Davids, und er kommt in der Stadt Davids zur Welt. Also David pur. Und jetzt geschieht's, nicht? Und siehe, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage ihres Gebärens und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Es ist der erstgeborene Sohn, das ist gar keine Frage. Man muss redlicherweise sagen, dass der erste männliche Nachkomme, der, so steht es im Buch Levitikus, heißt es so, der den Mutterschoß durchbricht beim Mensch und Tier, ist Gott geweiht. Deswegen steht der Erstgeborene hier. Es hat keinen Aussagewert, was nachher kommt. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich kann davon nicht ableiten, es ist das einzige Kind, und ich kann davon nicht ableiten, es kommen noch fünf andere.
Es ich kann heißt, nur sagen, das ist das erste Kind und fertig.
Es ist das erste Kind und aus jüdischer Sicht heißt das, es ist Gott geweiht.
Können Sie das noch erläutern? Was ist, vor allem, also mich überrascht zwei Sachen. Erstens, dass es offenbar egal ist, welches Geschlecht hat, es ist so oder so Gott geweiht.
Nein, die männliche Erstgeburt.
Es muss.
Die erste männliche Geburt, die den Mutterschoß durchbricht, ist Gott geweiht.
Und Sie haben vorhin aber auch gesagt Tier, also egal, ja, ob jetzt ein Mensch oder Bulle Tier. Männliches Kälbchen zur Welt kommt oder ein männlicher Säugling.
Und deswegen werden Tier und Mensch, wie man jetzt in der jüdischen Terminologie sagt, auch ausgelöst. Das Tier wurde ursprünglich, das erste männliche Tier, das geboren wird, wurde ursprünglich geopfert. Der Mensch nicht. Der Mensch wird ausgelöst und Sie lesen dann weiter im Lukas-Evangelium, dass Maria und Josef also nach der vorgeschriebenen Zeit der Reinigung, also 40 Tage danach, nach der Geburt in den Tempel gehen, um das entsprechende Opfer darzubringen. Und mit diesem Opfer wird das Kind ausgelöst.
Das heißt, wie haben Sie es genannt? Nicht Gotteskind, wie haben Sie es genannt? Ein gottgeweihtes
Kind. Gottgeweiht.
Und was heißt es? Also quasi auf Deutsch ist man super dankbar, dass man endlich einen Stammhalter hat.
Ja, natürlich, aber an sich ursprünglich. Ursprünglich heißt das, dieses Kind wird Gott zur Verfügung gestellt. Am ersten sehen Sie das also bei der Geburt des Isaac. Nein, Anna und Samuel. Anna gebiert nach in hohem Alter einen Sohn, ihren ersten und ihren einzigen, aber das ist gleich ihren ersten, und sie bringt ihn in den Tempel zum hohen Priester und sagt, er gehört Gott. Und dieser kleine Samuel, ab welchem Alter weiß ich nicht mehr, der wohnt im Tempel beim hohen Priester und erfährt dort seine Berufung. Wie diese Geschichte, wo er immer wieder zum hohen Priester geht und sagt, du hast mich gerufen. Wie das dritte Mal kommt, merkt der hohe Priester, dass Gott ihn ruft, und er sagt ihm, wenn du wieder eine Stimme hörst, dann sag, rede Herr, dein Diener hört. Das heißt Gott geweiht. Also an sich wirklich Gott zur Verfügung gestellt.
Und bei Tieren ist es so, dass die geopfert werden.
Wurden.
Long, long time ago.
Long time ago. Und jetzt werden sie eben ausgelöst, heißt, es wird ein Ersatzopfer dargebracht. Für das Tier und für den Mensch.
Okay. Und dann geht es ja relativ unspektakulär weiter. Sie wickelte ihn in Windeln, in eine Krippe, Herberge, kein Platz und so weiter. Aber ganz ehrlich, jedes Krippenspiel ist ja spannender. Also hier ist kein Ochs, kein Esel, kein Drama. Warum ist es so sick?
Nein. Ja, eben. Das ist eine sprachliche Eigentümlichkeit des Lukas, die wir noch immer näher untersuchen müssen. Je dichter die Handlung wird, umso mehr nimmt er die Sprache zurück. Im Prinzip, es sind nur drei Sätze. Nicht? Sie wickelte ihn in Windeln, sie legte ihn in eine Krippe, weil in der Platz, denn nicht war in der Platz für sie, denn nicht war in der Herberge für sie Platz. Das Nicht ist vorangestellt.
Also nicht in der Einheitsübersetzung, da steht, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
Einheitsübersetzung, das soll schön klingen. Nicht? Aber Lukas stellt das Nicht voran.
Im Griechischen?
Im Griechischen.
Und das heißt?
Das heißt, dass er...
Inversion, oder?
Nein, das heißt, dass er offensichtlich da schon einen Blick voraus tut. Für dieses Kind ist in der Welt kein Platz. Also mal erstens, es ist ein Menschenkind so alltäglich wie nur denkbar. Mit den Windeln wird er dann auch ein Zeichen für das Weitere. Nicht? Zweitens, nicht? Also halt, es ist ein ärmliches Menschenkind. Es kommt also nicht in einem Königspalast zur Welt, nicht? Sondern in einer Krippe, was immer das war. Ja, also über diese Übersetzung Krippe, sind Bücher geschrieben worden. Was ist das? Ist das ein Futtertrog? Ist das wirklich eine kleine Liegestadt?
Eigentlich Wurst, oder?
Ist es eine Schachtel? Also Schachtel war es nicht, aber so etwas. Wir wissen es nicht, aber jedenfalls einfach. Und dann, für ihn ist kein Platz. Es ist nicht Platz für ihn. Und wenn Sie dann zum Beispiel Lukas 9 lesen, dann Menschen, die Füchse haben ihre Höhle, die Vögel ihre Nester, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Dann merken Sie, in welche Richtung das geht. Nicht? Das ist das erste Signal. Bei Lukas ist das erste Signal der Ablehnung. Im Matthäus-Evangelium ist es der Herodes, der das Kind töten möchte. Gleich am Beginn. Geht schon los. Und hier auch sozusagen dieser Mollakkord, der da hineinschwingt.
Und warum ist für Jesus kein Platz? Weil Jesus die schlechte Menschheit überfordert.
Nein, weil Jesus in seiner Kompromisslosigkeit aneckt. Ich glaube, mehr kann ich nicht sagen. Er eckt an. Er geht keine Kompromisse ein. Es ist ganz klar, er hat ganz klar eine Überzeugung. Und die sagt er, gelegen oder ungelegen. Punkt.
Und jetzt ganz platt gesagt, also vom Storytelling her, Lukas deutet schon an, für Jesus ist es nicht nur im Hotel, überfordert nicht nur das Hotelbuchungssystem, sondern die ganze Welt.
Grundsätzlich, also ich würde sagen, grundsätzlich, es ist da kein Platz. Aber dann Schnitt. Das ist so ein kleiner Missakkord, der anklingt, aber dann Schnitt und dann geht's ganz anders weiter. Dann geht's fast beiläufig weiter, nicht? In der Gegend der Ohrenhirten.
Also ich stelle mir so vor, wie im Theater, plötzlich geht der Spot aus, wo ja. Jesus liegt, und der Spot geht auf die Hirten und die Krippe ist längst vergessen.
Ja, die Hirten. Und zwar wiederum, es sind Hirten. Ist auch viel drüber geschrieben worden. Viel nachgedacht.
Man sagt ja viel einfache Menschen, oder?
Einfache Menschen. Einfache Menschen. In der jüdischen Bibel sind Hirten besondere Menschen. David war ein Hirte, nicht zu übersehen. Obwohl das wahrscheinlich hier weniger Rolle spielt. Aber Hirten sind auf der einen Seite wichtig, bedeutungsvoll. Aber sie gehen dauernd mit Tieren um, sind also levitisch unrein, sind von daher auch ein bisschen reserviert. Es ist nicht die herausragendste Kategorie von Menschen, über die wir hier sprechen. Es sind einfache Menschen.
Aber so Kategorie Schlachthofmitarbeiter oder?
Also sicher nichts Pharisäisches an sich.
Also nicht Upper Class, wirklich
einfache Menschen, 0815 einfache Menschen, die aber einen Vorzug haben.
Sie kümmern sich um ihre Tiere, sie schauen auf die Herde.
Ja, sie und das wird im Griechischen auch, ist auch bedeutungsvoller. Sie halten nächtliche Wache bei ihren Herden. Ich kann es im Deutschen eigentlich gar nicht ausdrücken, sondern es ist eine Verdoppelung. Nachtwache, Nachtwachen.
Das verstehe ich jetzt nicht. Also hier steht in dieser Trivialübersetzung, die Sie nicht mögen, namens Einheitsübersetzung steht, in dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.
Ja.
Und da fehlt was, meinen Sie bei der Übersetzung?
Ja, Sie können es im Deutschen nicht ausdrücken. Es ist schon gut, wie es da steht. Habe ich gar nichts dagegen. Sie müssen übersetzen, das gibt es im Schweizerdeutsch, gibt es das, dass Sie aus einem Substantiv noch ein Verbum formen oder umgekehrt. Nachtwachen. Sturm, stürmen.
Statt Liebe machen, die Liebe lieben.
Ja. Mit großer Stimme stimmen oder mit Schrei schreien. Diese Verdoppelung. Und da ist Lukas ein Meister darin. Mit großer Furcht fürchten. Zum Beispiel
die Hirten. Das ist doch so ein rhetorisches Stilmittel.
Ja, ist ein Stilmittel. Genau. Ein Stilmittel der Betonung.
Damit es auch jeder versteht. Ja.
Und das ist, aber es ist schon gut, dass wenn wenigstens die Nachtwache steht, die Hirten sind die wachen, wenn andere schlafen.
Alle pennen, niemand bekommt was mit, aber die einfachen Leute draußen auf dem Feld, die checken's.
Die checken's.
Und jetzt sind wir wieder beim Engel des Herrn. Ich habe ja vorhin gelernt, der Engel des Herrn ist jetzt nicht mein Konkurrent als Erzengel Raphael,
sondern
he himself oder her himself,
wie auch immer.
Der greift ein in die Geschichte und was macht er?
Er deutet. Er bringt eine Heils... Nämlich, das ist, wenn Sie sich das vorstellen, was das theologisch bedeutet, nicht? Es ist ja nicht nur, dass dieses Kind geboren wird, sondern die Geburt dieses Kindes wird nun von Gott selbst in seiner erstens einmal kundgetan, also verkündigt, und zweitens in seiner gesamten Bedeutung, also gedeutet, was das heißt. Nicht so ein bisschen der fünfte Engelchor, der heute Dienst hat im Himmel. Nein, Gott selbst lässt sich das angedeihen werden. Und dann ist es eigentlich auch, fürchte dich nicht.
Das, was wir schon wissen von Maria. Aber warum ist es bei Maria der Engel Gabriel? Warum gibt es jetzt das Upgrade? Ja. Kommt Gott quasi nur für Jesus persönlich und nicht für die Maria?
Jein, ich würde sagen, das weiß ich nicht. Gott kommt... Wenn es geschehen ist. Gott kommt nicht für die Ankündigung.
Das heißt, Gott ist kein Ankündigungsminister.
Gott ist sicher, das ist Gesetz. Ja, das ist Gesetz.
Also wir haben, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, dem ganzen Volk. Also wir haben jetzt wieder das Universale. Es ist quasi nicht nur für das jüdische Volk, sondern das ganze Volk zuteil werden soll. heute, also ja, wirklich unmittelbar, nicht heute. Inshallah, irgendwann heute.
Ist euch geboren, nicht?
In der und Stadt zwar Davids, in der Stadt Davids.
Ja. Nicht? Die Bethlehem heißt der Retter. Also erstens mal fürchte dich nicht. Das ist der klassische Beginn der Heilsbotschaft in der gesamten Bibel. Fürchte dich nicht, die Ermutigung. Also der Mensch, der also ja angesichts dessen, was da passiert, nicht? Denn davor haben wir ja eine Zeile überlesen, nicht?
Sie fürchteten sich sehr,
weil davor, ich meine, da kam der Armageddon. Davor steht noch ein anderer Satz.
Also
und plötzlich der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Herrlichkeit des Herrn, das ist die Wolke Gottes, die Kabot Gottes in der Wüste. Das ist die Gegenwart Gottes, die mit Israel durch die Wüste zieht. Wenn Sie im Buch Exodus lesen, Israel zieht durch die Wüste und die Wolke zieht davor, zieht her. Und die Herrlichkeit des Herrn, die da diese Hirten umstrahlt, das ist die Gegenwart Gottes, so wie mit dem Volk Israel in der Wüste.
Also ganz platt gesprochen, wir haben wunderschönen Sternenhimmel und plötzlich kommt die Riesenwolke und ich kriege
Angst. Ja, was immer. Nicht? Die haben etwas, was sie so, boah, also ich kann jetzt nicht sagen niederdrückt, das ist es ja nicht, aber so erfüllt. Also baff macht, ja.
Nicht? Und die sind völlig überfordert.
Nicht? Ja. Das ist es, das Einzigartige, das da ist. Und dann die Botschaft und das entscheidende Stichwort, also natürlich in der Stadt David und so weiter, zwei Stichworte. Heute, Sie haben gesagt, kein Ankündigungsminister. Großartig, würde ich mir heute wünschen in der Politik. Heute, nicht morgen. Das ist, Lukas ist ein Künstler mit diesem Wort. Fünfmal in seinem Evangelium sagt er, heute. Heute ist dieser Stadt heil widerfahren, diesem Haus heil widerfahren. Heute, immer heute. Und das ist das erste heute. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Und zwar der Retter. So der Retter kommt nur hier im Lukas-Evangelium vor. Es ist der, der seinem Volk Heil bringt. Also an sich müssten wir Heil übersetzen, aber das können wir im Deutschen nicht, weil wir noch zu nah an der Geschichte sind. Aber es ist der, der Rettung bringt. Und wenn Sie den Sprachgebrauch bei Lukas dann weiter anschauen, ihm bei den einzelnen Heilungserzählungen, bei den sogenannten Wundererzählungen, ist es immer wieder nicht, dein Glaube hat dir Heil gebracht, Rettung gebracht. Es geht um Rettung. Nicht? Im Nunc Dimittis, in dem Gesang des Greisen Simeon, nicht? Denn meine Augen haben das Heil gesehen, die Rettung Gottes geschaut. Nicht? Im Magnificat, es ist immer Rettung. Es geht um die Rettung der Menschen.
Nicht? Noch eine Frage zur Herrlichkeit des Herrn. Das ist jetzt für feministische TheologInnen
ja,
Problem. Wie ist es im Griechischen? Ist es eindeutig männlich kodiert?
Im Griechischen ist es die Doxa, ist weiblich kodiert. Die Doxa, aber des Kyrios. Die Doxa des Herrn.
Okay, also immerhin. Immerhin Yin Yang.
ja, aber also in jedem Kurs eine Standardvorlesung zum Kyrios-Titel gehalten.
Und da kam diese Frage.
Ja, die ist natürlich, da habe ich schon solche Ohren gesehen, da habe ich gar nicht warten müssen auf die Frage. Habe ich selbst gesagt, es geht eben nicht anders. Nicht? Der Kyrios ist der in meinem Leben Vorrang hat, und ob ich mir den weiblich oder männlich denke, ist mir völlig gleich. Soll jede Person machen, wie sie will. Das Entscheidende ist, es gibt im alten, natürlich in der griechischen Kultur keinen anderen, der Vorrang hat als den Kyrios, als den Herrn. Der entscheidende Punkt ist eigentlich der, dass Kyrios im Neuen Testament eine andere Qualität dieses ersten Ranges, sage ich jetzt mal, ausmacht. Nicht? Wer Kyrios sein will, der muss der Diener oder die Dienerin von allen sein. Und darin unterscheidet sich eben dieser Kyrios-Titel von der antiken Vorstellung von Kyrios. Und das ist interessant, dass in der entsprechenden Stelle bei Markus Jesus zu den Jüngerinnen und Jüngern sagt, ihr wisst, dass die Herrscher dieser Welt ihre Völker zu beherrschen scheinen. Das unterdrücken wir immer. Wir übersetzen das, ihr wisst, dass die Herrscher dieser Welt ihre Völker unterdrücken und beherrschen. Nein, sie scheinen sie zu beherrschen. Das ist ein Irrtum, das ist, beherrschen sie ja nicht. Denn wer der Erste sein will, der muss der Diener von euch allen sein.
Also Subtext, Putin scheint nur zu herrschen, weil in Wirklichkeit ist ein Tyrann, der nicht herrscht, sondern...
Nicht? Aber das ist ein Nebengleis, genau. Ich glaube auch da ein Nebengleis. Nicht? Ja. Aber eben, es ist der Messias, es ist der Christus. Ne?
Und dann, wir sind jetzt ja nochmal beim Engel des Herrn, weil plötzlich ist dieser Engel des Herrn umgeben von einem großen himmlischen Chor. Ja,
da kommt jetzt die Szene.
Und das ist jetzt Drama pur.
Ja, aber oder? Vorher noch, jede göttliche Botschaft hat ein Zeichen.
Nämlich welches?
Das Zeichen dient nicht als Beweis, sondern für die Glaubwürdigkeit. Ein Kind in der Krippe gewickelt in Windeln. Und das ist zu der Botschaft faktisch der absolute Gegenpol. Nicht?
Also Sie meinen, weil die auf der einen Seite erführen, in der Stadt Davids gibt es den Retter, den Christus.
Aber in der Königsstadt gibt es den Christus, den Retter. Und das soll euch zum Zeichen sein. Und jetzt habt ihr nicht ein Zeichen, dass auf der davidischen Königsburg die Posaunen spielen, sondern ihr werdet ein Kind in der Krippe finden. Einen Säugling werdet ihr finden. Kleiner, niedriger, ausgesetzter, hilfloser, verletzbarer geht's nicht mehr. Und jetzt haben sie zuvor, sie wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe. Ihr werdet als Zeichen ein Kind in der Krippe finden. Und dann kommen noch die Hirten, die finden ein Kind in der Krippe. Das heißt, die Botschaft ist wahr, die ist zutreffend. Und jetzt wird aufgemacht, nicht? Jetzt haben wir also
Glanz und Gloria.
Alles, was wir haben, nicht? Ganze himmlische Herrschar.
Was ist das? Also da ist jetzt Raphael dabei, oder?
Da ist alles dabei, da haben alle Dienste. Ja, nein, da ist alles dabei.
Ja. Und jetzt zu dem Wichtigsten, also nicht zum Wichtigsten, aber zu sehr
bekannt. Und jetzt nach der Deutung des Geburtsgeschehens durch den Engel des Herrn, deutet jetzt sozusagen der himmlische Chor in einem nochmals weiteren Kontext, was das bedeutet. Das bedeutet, dass die Herrlichkeit Gottes im Himmel offenbar ist und dass auf Erde Shalom geschieht, Friede geschieht.
Und können wir Chor wie im Theater deuten, dass der antike Chor ja. oder auch der Chor bei Nabucco nochmal quasi idiotensicher zusammenfasst, was wir gerade alles ja. mitbekommen haben.
Ja. Aber nochmals die Perspektive weitet, weil es auf Gott hindeutet. Genau.
Und das Schöne ist, ich habe jetzt ja vorhin gelernt, was die Zahl 14 bedeutet, nämlich quasi 14 ist die Quersumme von David. Ist es Zufall oder ist es knallhart komponiert, dass just bei Nummer 14 steht, Ehre sei Gott in der Höhe?
Ja, das ist komponiert, weil die Verse und die Verseinteilung und die Kapiteleinteilung sind im 13. Jahrhundert entstanden.
Und da wollte man für die 14 schon was Gescheites haben, oder?
Ja, da hat man halt ganz einfach durchnummeriert.
Aber ist es jetzt Zufall oder nicht?
Das ist Zufall, ja.
Aber es könnte so schön sein.
Ja, das wäre schön. Aber es ist aus der Mittelalter, und zwar aus einer Zeit, die eben biblisch, also was biblisch nichts mehr zu tun, okay. ist also die Verszählung, die Kapitelzählung ist rein mechanisch, damit das irgendwie alles passt.
Also schöner leider, Zufall, aber leider nein.
Okay.
Und können wir uns das jetzt aber nochmal auf der Zunge zergehen lassen? Ehre sei Gott in der Höhe. Das heißt, wow, oder was heißt das?
Ja. Ja, aber Vorsicht, indikativ. Es steht hier ein Nominalsatz.
Nee, das Konjunktiv, Ehre sei
Nein,
Gott.
Nein, es steht ein Nominalsatz. Herrlichkeit, oder von mir aus Ehre Gott in der Himmelshöhe. Friede auf Erden, Friede den Menschen, denn sie sind in seiner Huld. Nicht, Das ist ein ganz schlimmer Fehler im Textverständnis. Sie haben vorhin ganz richtig gesagt, nicht Ankündigungspolitik, sondern also von mir aus Zustand oder Lebensbeschreibung, nicht sei. Wenn Jesus geboren wird auf dieser Welt, dann ist das eine Manifestation von Gottes Herrlichkeit in den Himmelshöhen. Und es ist eine Manifestation von Gottes Heilsabsicht, Shalom, Friede, Heil auf Erden. Und nicht ein frommer Wunsch und nicht ein guter Wunsch und nicht eine Gratulation zum Geburtstag.
Und warum haben wir da jetzt nicht eine bessere Übersetzung? Fällt Ihnen eine bessere ein?
Ja, da würde ich eigentlich jetzt sagen, das ist ein eigenes Thema.
Okay.
Das ist, weil wir halt Sorge haben, dass wir also mit den Übersetzungen unser liebes, gläubiges Gottesvolk überfordern. Also ich habe nicht Lukas gemacht, aber ich habe ja bei der Einheitsübersetzung Matthäus bearbeitet. Und was meinen Sie, was ich alles zurückbekommen habe? Geht nicht. Und da ist ein Argument, das ich bei Matthäus gehört habe, beim Vaterunser. Ich habe das Vaterunser anders übersetzt. Und zwar streng nach Griechischen, so wie es im Griechischen der Satzbau ist. Weil der Satzbau immer Akzente verrät. Er ist zurückgekommen, das können wir nicht ändern, weil das ist in der Liturgie gebräuchlich und die Menschen sind so gewohnt. Da habe ich ihnen zurückgeschrieben, aber die Weiber haben auch aus dem Gegrüßet seist du Maria getilgt, also es geht ja. Habe ich keine Antwort mehr bekommen. Da ist dasselbe, sie können das nicht glorieren, dann die vielen Kirchenlieder und alle. Ne? Aber es sind Nominalsätze und Nominalsätze sind als indikativ zu übersetzen.
Schauen wir uns das doch mal an. Also wir sind quasi im Himmel, Gott, super, wow. Und dann gehen wir runter zur Erde und da auch, wow, Friede. Und Friede auf Erden. Ist das quasi der Grund, warum wir vom Friedensfürsten sprechen?
Ja, auch, beziehungsweise der Grund ist Jesaja, jetzt weiß ich nicht, ist es 9 oder 11, wo der Messias Friedensfürst genannt wird. Und natürlich die Brücke, die ist da. Aber die Brücke beginnt also bei Jesaja. Und hier wird gesagt, ja, es ist ein Friedensfürst. Ja, ganz eindeutig.
Den Menschen seines Wohlgefallens. Kann ich da rauslesen? Es gibt auch Menschen, die das gar nicht so toll finden. Warum nicht?
Nein, weil es eben heißt, den Menschen, die in seinem Wohlgefallen sind. Nicht? Den Menschen in seinem Wohlgefallen, es ist eine verkürzte Sprechweise, oder man, wenn man es wörtlich übersetzt, kommt es verkürzt aus.
Aber was soll der Satz eigentlich heißen?
Die Menschen sind in seinem Wohlgefallen. Es ist das gleiche Wort.
Also Jesus liebt die, auf gut Deutsch.
Nein, Gott liebt sie.
Oder Gott liebt die Menschen.
Da ist die Rede von Gott. Gott liebt sie. Es ist das gleiche Wort wie bei der Taufe Jesu, wo es heißt, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen. Und so wie Gott sein Wohlgefallen an seinem Sohn hat, zeigt die Geburt Jesu, dass er Wohlgefallen hat an den Menschen. Und deswegen stehen diese Menschen im Shalom, also im Frieden, im Heil.
Und was sagt uns das heute im Jahr 2022, wo wir Krieg in Europa haben?
Mit der Frage habe ich gerechnet, ja.
Und mit welcher Antwort? Welche Antwort haben Sie sich schon ausgedacht?
Die Antwort, die ich Ihnen hatte, nein, das ist die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Und kann man sagen, das ist jetzt mit Blick
auf... Und noch was, das Ärgernis schreit zum Himmel. Aber dieses Ärgernis schreit zum Himmel seit 2000 Jahren.
Aber ist das Evangelium quasi jetzt sowohl hoffnungsvoll als auch zynisch? Weil uns wird der Frieden versprochen, aber wir haben ihn nicht.
Kritisch. Dann überlegen wir mal, warum wir den Frieden nicht haben. Da müssen wir vielfach, also der Krieg zeigt es ja, an die eigene Brust klopfen. Und leider müssen wir sagen, wenn wir die gesamte Geschichte zurückblicken bis zur Zeit Jesu, müssen wir sehr viel an die Brust klopfen. Denn die Christinnen und Christen können sich ja nicht also rühmen dafür, dass sie prinzipiell immer den Frieden gesucht haben. Nicht? Das ist eine Tragik, das ist also sicher, das ist eine unglaubliche Tragik. Und trotzdem würde ich sagen, das Weihnachtsevangelium ist also eigentlich der Punkt, wo ich sage, wenn nirgends sonst wo, dann ist da noch Hoffnung. Es gibt im Neuen Testament einen Text, ich glaube, es steht im Kolosserbrief, dass Gott der ist, der Frieden schafft. Und gut, der Franziskus hat ja auch jetzt in den letzten Monaten x-mal darauf hingewiesen. Und das ist der Ansatzpunkt dafür. Und wir merken es ja auch, wir tun uns ja im Großen und im Kleinen wahnsinnig schwer, Frieden zu schaffen. Nicht? Da braucht es noch etwas von Gott her. Im Epheserbrief steht der markante Satz, Christus ist unser Friede. Gut, es geht auch natürlich, es geht um mehr als um Waffenstillstand. Nicht? Friede im biblischen Sinn heißt ungetrübtes Verhältnis zueinander.
Also dieser positive Frieden, was jetzt die Friedensforschung sagt, also wirklich.
Ja, wirklich Frieden. Und da merken wir, wenn wir das so denken, merken wir ja noch, was da alles also für uns noch dasteht. Ne? Also offen wissen.
Aber das heißt, eigentlich wird uns das Paradies schon auf Erden versprochen.
Der Ansatz des Paradieses, ja. Und zwar deshalb nicht, weil ich jetzt meine, da ist es graduell weniger oder etwas, sondern Leben auf Erde ist immer Leben mit einer Zäsur. Aber wenn ich Leben auf der Erde verstehe als Einspurung für meine Existenz nach dem Tod und den Tod verstehe als den Durchgang in eine neue Form, Intensität des Lebens, die mir aber nicht völlig fremd ist, sondern die ich von dieser Erde her mindestens in den Ansätzen mitnehme, deswegen sage ich im Ansatz. Es hat aber natürlich auch einen immensen Anspruch im Hintergrund. Das heißt nämlich, ich spure meine Ewigkeit mit meinem irdischen Leben ein.
Ja, ganz schön viel.
Ja.
Wären wir quasi brave Katholiken, dann wäre jetzt am Heiligabend Schluss. Aber Sie haben ein Plädoyer nicht bei Lukas 2, 14 aufzuhören, sondern weiterzumachen bis 20.
20, ja.
Warum?
Ja, die gesamte, wenn Sie die Erzählung anschauen, die gesamte Erzähllogik setzt das ja voraus. Also ich habe zunächst mal eine kurze, die ersten 7 Verse, eine Darstellung oder eine erzählerische Präsentation dessen, was Lukas sagen möchte. Da ist ein Kind geboren für Maria und Josef, das liegt in einer Krippe. Dann habe ich eine massive Deutung, würde ich sagen, aus himmlischen Sphären. Der Engel des Herrn, die himmlische Herrscher, die das Ganze jetzt in einen unglaublichen Zusammenhang stellt. Aber diese Deutung geschieht ja nicht in den luftleeren Raum, sondern die hat konkrete Adressaten und das sind die Hirten. Und wenn jetzt legt sich sehr nahe und der Text sagt ja, der Text hört ja nicht auf, der Text erzählt ja noch jetzt, was die Hirten damit machen. Ja, dann kann ich ja nicht da aufhören und sagen, das interessiert uns nicht, so schön dieser Klimax, dieser Höhepunkt ist, nicht? Aber da hören wir ganz einfach auf, da muss ich sagen, nein, bitte, das geht noch weiter.
Aber warum sind die Liturgiker so deppert und sagen Schluss?
Ja, das muss man bitte die Liturgiker fragen. Oder, nein, man muss so sagen. Ich würde sagen, die Liturgiker haben sich mit der ursprünglichen Ordnung schon etwas gedacht, dass die Hirten also in der Morgenfrüh diese Botschaft dann weitertragen. Aber was sich hier zeigt, wie in vielen anderen Dingen, ist, dass wir als Kirche so unflexibel sind. dass wir nicht merken, dass seit der Leseordnung, die ist vor 60 bis 55 Jahren entstanden und heute sich unsere religiöse Praxis geändert hat.
Das heißt auf gut Deutsch, das ist die Leseordnung ist so wie ein süchtiges Netflix-Publikum, das lässt keine Serie aus, aber die pastorale Realität ist so, dass man nicht in die Christmette geht, ins Hirtenamt und noch in den Festgottesdienst, sondern dass man sich entscheidet und dann würde sie sagen, muss eigentlich die Liturgie nachjustieren.
Dann muss die Liturgie doch nachjustieren, weil sonst geht sie an den Menschen vorbei.
Genau, und wir verpassen mit das Beste. Ja. Und das Beste ist ja unter anderem und Maria bewahrte all diese Worte und so weiter, aber so weit sind wir noch nicht. Also,
Also die Hirten sagen, wir gehen.
Die sind geflasht, die wollen das jetzt wissen, zu sagen, wir wollen Beweise sehen, gell?
Ja, oder wir wollen sehen wir, das heißt, das ist ja sehr schön formuliert, sehen wir die Botschaft, die sich ereignet hat, und die der Herr uns kundgetan hat.
Moment, langsam, bei mir steht in meiner dummen Einheitsübersetzung, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. Was ist der Unterschied zwischen Ereignis und Botschaft?
Das ist die Fassung in unserer Sprache. So sprechen wir heute. Mhm. Die Bibel setzt aber noch einen Akzent, die sagt, die Botschaft, die sich ereignet hat, das heißt, eine Botschaft geschieht. Das können Sie nur von Gottes Botschaft sagen. Das ist das, was der Engel des Herrn gesagt hat, heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Das ist eine Botschaft, die sich ereignet hat. Natürlich ist das Ereignis, ist schon gut. Aber Sie nehmen einen Akzent, nehmen Sie wieder zurück. Natürlich, also die schauen sich das jetzt an. Aus jüdischer Sicht würde ich sagen, die schauen sich nicht an, ob das passiert, damit sie sehen, ob es stimmt, sondern sie wollen das sehen.
Aber weil sie neugierig sind.
Ja, weil sie neugierig sind, ja, und irgendwo die Spannung. Nicht in der Stadt Davids Christus, der Herr, das Zeichen heißt, ein Kind in der Krippe. Also bitte, das liegt ja nicht auf einer Waage, das ist ja nicht Gleichgewicht, das ist ja nicht stimmig.
Und sie eilen also hin und siehe da ist Maria, da ist Josef, da ist
das Kind, das in der Krippe liegt.
Also auf gut Deutsch stimmt's?
Richtig, ja.
Dieser Dreischritt stimmt. Ja. Und dann erzählen sie, was sie gehört haben, dass es auch nicht nur irgendein Kind ist, sondern wow.
Wow. Die Hirten, denen von Gott verkündet wurde, was passiert ist, werden an der Krippe zu Verkündigern. Sie verkündigen für Maria und Josef und den anderen, die da sind, was passiert ist. Merken Sie. Die Hirten sind eigentlich die Urgestalten von Kirche. Denen verkündet wird, die verkündigen weiter. Das ist das eine. Das zweite, Sie merken auch, Sie könnten jetzt sagen, ja, in der Verkündigungsszene hat doch der Engel Gabriel Maria gesagt, was passiert. Und hier heißt dann, sie bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen und wendete sie hin und her. Das heißt, sie kommt aus dem Nachdenken und aus dem Meditieren gar nicht raus.
Aber das verstehe ich nicht. Maria wusste doch schon von Gabriel, was auf sie zukommt.
Ja,
eben. Oder doch nicht?
Naja, eben. Da merken Sie, Lukas Verkündigungserzählung ist eine Sache, Geburtserzählung ist eine zweite Sache.
Mhm. Können wir davor noch über was anderes sprechen? Weil vor diesem Erwog sie in ihrem Herzen steht und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Alle heißt, auch Maria staunte, auch Josef staunte. Ja. Die sind alle baff.
Sind alle baff.
Dass da plötzlich fremde Leute alles
sind
wissen.
Sind alle baff. Das heißt nochmals, also stellen Sie sich mal den Lukas vor, nicht? Der Lukas hat für die Vorgeschichte, also für diese ersten Kapitel und dann für sein Evangelium, dann hat er da noch ein paar Zettel. Mhm. So, und jetzt hat er aus dem, und jetzt schreibt er unter Verwendung dieser verschiedenen Notizen, Quellen, Meditationen, Überlieferungen, Erzählungen schreibt der Lukas 1, so wie er schreibt, die Verkündigung mit allem, was er da hineinschreibt. Und dann eine Woche später schreibt der Lukas 2. Und da hat er jetzt andere Dinge im Vordergrund. Da interessiert ihn nicht mehr, dass das Kind aus Heiligen Geist ist. Das ist schon gesagt, das ist vorbei. Das kommt in Lukas 2 nicht vor. Wenn Sie Lukas 2 isoliert lesen, ist von Jungfrauengeburt keine Rede. Das schreibt er und dann schreibt er das und so weiter. Und das fügt er jetzt wie Bausteine zusammen.
Und ganz später kam die katholische Theologie und hat das dann erst recht nochmal.
Die katholische Theologie hat lange gemeint, oder auch, das haben Sie wahrscheinlich auch noch erlebt, die sogenannte biblische Geschichte hat gemeint, sie kann das nach der Weihe lesen, wie ein protokollartigen Bericht, eins nach dem anderen.
Chronik, ja.
Aber das sind Brüche, das sind unebene Übergänge. Manche hat der Evangelist geglättet, aber andere hat er stehen lassen. Und hier in dieser Erzählung hat er es eben stehen lassen. Und da steht ihm jetzt, dass die Hirten, die ersten, also irdischen, die ersten irdischen Verkünder dessen sind, was da passiert ist.
Oh. Wow.
Wow. Das ist typisch Lukas. Das ist der gleiche, der dann sagt, nicht
die Magdalena handhaben lässt.
Ja, die Magdalena handhaben sie und sagt, die Kleinen, die Armen, das sind die, die die Botschaft bringen. Josef und Maria stehen da als die Eltern. Josef ist der gleiche, mit der Maria, seiner Frau, da kommt, die ein Kind erwartet, nicht? Beginn des zweiten Kapitels. Ist alles bündig, alles wunderbar. Kapitel 1 ist hinter uns gelassen.
Und dann bewahrt Maria natürlich alles und sie erwog sie in ihrem Herzen. Wie deuten Sie das? Die kommt nicht mehr draus, ist überfordert, oder?
Ja, ich glaube, da wird uns Maria schon vorgestellt oder dargestellt als die, die also ganz einfach ihr ganzes Leben dieses Christusgeschehen und dieses Jesusgeschehen reflektiert. Sie ist nicht die weiß, sondern sie ist die, die glaubt. Das ist auch so, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Maria wird uns nie dargestellt als die Wissende, sondern sie wird uns dargestellt als die Glaubende.
Und damit aus katholischer Sicht Miss Perfect.
Damit natürlich auch Miss Perfect, aber das bleibt unter dem Kreuz und das bleibt in der Apostelgeschichte, in der Erwartung des Geistes, sie ist die Glaubende. Und dieses Bild legt Lukas schon Grund. Also er sagt nicht, sie ist die Superfrau, die da jetzt alles weiß und so weiter, sondern sie glaubt das.
Und dann kehren die Hirten zurück und machen weiter Verkündigung. Sie rühmen Gott, sie preisen ihn und sie finden das alles super.
Ja, aber eben, die Hirten treten an die Stelle des himmlischen Chors, denn sie tun genau das, was vorher die himmlischen Herrscher getan haben. Sie rühmen Gott und sie preisen ihn. Das haben zuvor die Engel getan, sie rühmen Gott und preisen ihn. Nicht? Und jetzt geht diese Aufgabe, es ist nicht immer ein himmlisches Szenario da, jetzt geht diese Aufgabe auf die Hirten über. Und da würde ich auch sagen, sie sind die Urform, nicht? Also, ja, in einem gewissen Sinn der Kirche, der Menschen in der Kirche, nicht? Die Botschaft aufnehmen, weitergehen und Gott dafür loben.
Und was heißt das für diese Hirtenmetapher? Papst Franziskus hat jetzt erst kürzlich auch den österreichischen Bischöfen nochmal gesagt, seid Hirten, seid Menschen. Was heißt das?
Das ist die andere Metapher. Das ist zwar eine Hirtenmetapher, die geht aber auf den guten Hirten in Johannes 10 zurück. Der Hirte, der seine Herde kennt.
Und das verlorene Schaf rettet.
Der das verlorene Schaf rettet, die Herde, die auf die Stimme des Hirten hört, die seine Stimme kennen und so weiter. Das ist, würde ich sagen, auch eine Hirtenmetapher, aber das eine ist 1a und das ist 1b.
Was finden Sie so richtig genial an diesem Text?
also, es sind, ich würde mal sagen, zwei Abteilungen. Abteilung 1 zur zur Situation und zum Fest gesprochen. Lukas deutet das Geburtsgeschehen und gibt ihm also ganz verschiedene Dimensionen. Ich habe vorher schon gesagt, das geschieht nicht irgendwo in einem Winkel, sondern hat Bedeutung für die ganze Welt. Es ist ein Geschehen, das von Gott her gedeutet werden muss, was die Menschen sonst nicht verstehen. Und es zeigt sozusagen spurenhaft bereits die Eigenart des Wirkens Jesu als eigentlich Konsequenz der Eigenart Gottes selbst. Zu den Kleinen, zu den Armen, nicht in Pomp und Luxus, sondern klein, unscheinbar, aber deswegen nicht weniger wirksam. Das ist das eine. Und das zweite, die zweite sozusagen jetzt Perspektive, wäre über das Geschehen hinaus mit der Erzählung, legt Lukas sozusagen die Auslegeordnung für seine gesamte Darstellung des Wirkens Jesu grund. Er spricht von einem rettenden Wirken, also einem heilenden, einem rettenden Wirken, einem dem Menschen zugewendeten Wirken, das aber darauf angewiesen ist, dass die Menschen, die es erfahren, selbst weitergeben. Es ist also kein Selbstläufer, sondern es muss aufgenommen, rezipiert, angenommen und weitergegeben werden.
Es gibt immer wieder Aufreger von bürgerlicher Seite, wenn eine Weihnachtspredigt zu politisch ausfällt. Aber wenn wir die Story haben, Gott wird ganz klein Mensch. Gott offenbart sich als erstes den ganz Kleinen. Und Gott verspricht wirklich Friede in ganzheitlicher Hinsicht. Kann man das überhaupt nicht politisch
sein? Ja, sie kann gar nicht politisch genug sein. Sie kann gar nicht politisch genug sein. Und wenn sie politisch ist, dann würde sie natürlich auch die Missstände oder die Abweichungen von der Idealvorstellung des Lukas, dann müssen die thematisiert werden. Die da heißen natürlich Krieg, das ist mal Nummer eins im Moment, das ist ja ganz klar. Die aber auch heißen Heimatlosigkeit. Die heißen, gerade wenn ich jetzt sage, das ist die Auslegeordnung fürs Lukas-Evangelium, dann muss ich auch sagen, die da heißen Wegschauen. Denken Sie an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er sah ihn und ging vorüber. Das Vorübergehen, das Wegschauen, das Nicht-Sehen-Wollen. Und davor, vor diesen Makeln, wird uns in Europa niemand dispensieren oder absolvieren. Die Misere der sogenannten fremden Menschen ist angesichts dieses Evangeliums himmelschreiend. Man könnte nämlich, ohne den Text zu strapazieren, sagen, diese fremden und heimatlosen Menschen, die haben in dem Jesuskind, für das in der Herberge kein Platz ist, also einen recht wirkungsvollen und maßgeblichen Patron. Und an dem kommen wir nicht vorbei. Wir müssen, die Frage ist, wie weit wir Menschen zur Umkehr und zur Einkehr bringen können, dass sie das Ärgernis sehen und dass jene, die die Möglichkeit oder Möglichkeiten haben, dazu bringen, gegen dieses Ärgernis anzukämpfen und diese Zustände zu beseitigen. Aber was zurzeit in Europa passiert, ist ganz schlimm.
Können wir uns trotzdem frohe Weihnachten wünschen?
Ja, das können wir schon. Ich habe vorher schon mal gesagt, es ist eine Botschaft der Hoffnung. Oder ich würde umgekehrt sagen, es bestärkt die Überzeugung, die Hoffnung stirbt zuletzt. da ist trotz allem ein Gott, der diese Botschaft ja nicht widerrufen hat und auch nicht widerrufen kann. Mit der Menschwerdung oder mit der Geburt Jesu ist ja dieses Kind, oder mit der Geburt Jesu ist ja eigentlich diese Botschaft von dem Gott, der den Menschen zugewendet ist, also selbst ein Mensch geworden. Und ein Wort kann ich rückgängig machen, aber einen Menschen kann ich nicht rückgängig machen. Es sei denn, ich bringe ihn zu Tode, aber die gesamte christliche Geschichte oder die gesamte sozusagen christliche Botschaft sagt, ja, selbst wenn ich diesen Menschen zu Tode bringe, kann ich Gottes Botschaft der Zuwendung nicht zum Schweigen bringen, weil Gott ein neues Leben gibt.
Frohe Weihnachten, Herr Kirchschläger, und vielen Dank, dass Sie uns das so erläutert haben.
Rauchzeichen, der Podcast von kat.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick. kat.ch